Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als sie ihren Eltern erzählte, dass sie sich taufen lassen würde, kippte die Stimmung. Sie hatte immer ein gutes Verhältnis, besonders zu ihrer Mutter gehabt. Als Kind, als Jugendliche und auch jetzt als erwachsene Frau waren sie immer sehr verbunden gewesen miteinander und hatten sich das meiste erzählen können. Aber jetzt war es anders. Sie wusste ja, dass ihre Eltern mit dem Glauben nichts zu tun hatten und auch nicht haben wollten. Da sie sich von ihren Eltern aber immer ermuntert fühlte, ihren eigenen Weg zu finden, war sie auch der festen Überzeugung, dass diese mit ihrem Interesse am Glauben gar kein Problem haben würden. Und deshalb war sie jetzt so überrascht, dass ihre Entscheidung zur Taufe solche Emotionen weckte, sodass es sogar zu einem richtigen Krach kam. Sie hatte das Gefühl, dass ihre Entscheidung als eine Art Provokation empfunden wurde, eine Art Angriff auf das elterliche Lebensmodell. Wir haben all diese Sachen von dir ferngehalten. Wir wollten doch, dass du frei bist, sagt ihre Mutter. Sie weiß nicht, wie sie auf diese Vorwürfe reagieren soll. Sie weiß nicht, wie sie erklären soll, dass der Glaube sie nicht unfrei macht, sondern sie mehr und mehr zu sich kommen lässt, eine Leerstelle ausfüllt. Das ist ihr im Laufe der Zeit immer wichtiger geworden. Aber als sie dann auch ihr erstes Kind taufen lässt, geht ihr ein Stich durchs Herz, dass ihre Eltern aus Protest auch der Taufe ihres Enkels fernbleiben und ihr das Gefühl geben, sie hätte nun endgültig die Seiten gewechselt. Immer wieder holt sie ein schlechtes Gewissen ein. Oder sie hält sich vor, dass sie ihre Motive, ihre Absichten nicht besser erklärt hat. Hatte nicht Jesus selbst gesagt, dass wir Frieden halten sollten? Hatte er nicht gesagt, selig sind die Frieden stiften, sie sollen Gottes Kinder heißen? Warum kommt es jetzt zu solchen Konflikten? Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden. Ich bin gekommen, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter. Und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Matthäus 10, unser Predigttext. In unseren Ohren klingen diese Worte erschreckend, geradezu gefährlich, ja gewalttätig. Klingen so nicht die religiösen Extremisten unserer Tage? Werden hier nicht Menschen, Familien, Freunde gegeneinander aufgewiegelt und auseinandergerissen? In den Gemeinden, an die der Evangelist Matthäus schrieb und sein Evangelium richtete, hörte man das anders. Als Beschreibung der eigenen Lebenswirklichkeit hörte man es. Und zu dieser Wirklichkeit der frühen Gemeinde gehörte auch, dass sich in den Familien die Geister am neuen Glauben schieden. Dass es Streit darüber gab. Und in dieser Situation erinnert man sich an die überlieferten Worte Jesu, die so auch Eingang ins Evangelium fanden. Man hörte daraus einen Zuspruch. Den Zuspruch: der Riss, der sich zwischen euch und anderen auftut, ist nicht eure Schuld. Denn das, wofür Jesus steht, fügt sich eben nicht spannungslos in die Welt, ihre Tendenzen und Vorstellungen ein. Nicht umsonst ist das Symbol des christlichen Glaubens das Kreuz. Es geht nicht darum, die Trennungen willentlich herbeizuführen und Unfrieden zu säen, aber es geht darum, Konflikten nicht auszuweichen. Das Kreuz auf sich zu nehmen bedeutet, das zu ertragen, dass es dazu kommen kann. Das Schwert, das Jesus gebraucht hat, das er hier erwähnt, ist nicht das Schwert, das er selbst in der Hand hält. Auch kein Schwert, das seine Jünger in die Hand nehmen sollen, sondern es ist das Schwert, das Christen erleiden. Es steht für die Trennungen und Verwerfungen, die nicht ausbleiben können. Denn der Friede, den Jesus bringt, der hat nichts mit einem indifferenten Harmoniegefühl zu tun. So weit, so gut, dieser Blick in die Anfänge der Christenheit. Und dennoch, die Schärfe und Stimmung, die sich in diesen Worten Jesu transportieren, klingen für uns heute befremdlich. Für sehr viele Menschen stellt sich doch die Situation heute ganz anders dar. Kirche und Christentum gehören noch immer in vielen Gegenden jedenfalls zum Lebensvollzug dazu, gehören zum kulturellen Bestand. Man wird nicht vor die Entscheidung gestellt, sich für seinen Glauben oder seine Familie zu entscheiden. Im Gegenteil, viele haben allein über und durch ihre Familie überhaupt eine Beziehung zum Glauben. Und Studien belegen das. Sie zeigen, dass nach wie vor die Familie der wichtigste Lernort des Glaubens ist. Was in den Familien zur Sprache kommt, das sitzt ein ganzes Leben lang im Herzen. Die meisten werden nach dem Willen ihrer Eltern getauft, so wie heute. Sie haben über ihre Eltern oder ihre Großeltern etwas vom Glauben erfahren oder wurden von ihnen in den Religions- oder Konfirmandenunterricht geschickt. Man hat sich nicht bewusst für den Glauben entschieden, man wuchs einfach hinein, nach und nach. Und vielleicht wuchs man sogar darüber hinaus. Und dennoch bleibt oft eine Art Grundierung übrig und vielleicht geht man sogar gemeinsam mit der Familie, mit der Ursprungsfamilie sogar zum Heiligabendgottesdienst. Von diesem Hintergrund her können einem die Worte Jesu wie ein Einschlag eines Meteoriten aus einer ganz anderen Glaubenswelt vorkommen. Und man fragt sich unwillkürlich, ist hier nicht vielleicht doch dieses verkappte Aggressions- und Gewaltpotenzial verborgen, von dem die Kritiker der Religion nicht müde werden zu warnen? Was ist das für ein Glaube, der hier so radikal daherkommt und solch einen Anspruch formuliert, der sogar die engsten menschlichen Beziehungen relativiert? Was können wir damit anfangen? Liebe Gemeinde, vielleicht liegt für uns genau hier der eigentliche, der erweckende Kern dieses Textes, in diesem Anspruch, der so fremd ist. Vielleicht sind diese sperrigen Worte Jesu für uns heutigen Christen eine Chance, uns selbst noch einmal zu befragen. Zu befragen, was denn der Glaube in unserem Leben eigentlich noch ist und was er eigentlich wirklich bedeutet. Er verwandelt sich ja so schnell unter der Hand in etwas, was wir einfach haben. So wie wir andere Dinge haben, so wie wir eine Weltanschauung haben oder eine politische Meinung haben, so wie wir Gewohnheiten haben und Rituale pflegen. Wir geben dem einen gewissen Raum, wie wir anderen Dingen Raum geben. Der Freizeit, den Freunden, der Familie, den Interessen, unserem Engagement. Jesus aber sprach in einer ganz anderen Weise vom Glauben. Jesus verkündigte das Reich Gottes als etwas, was den ganzen Menschen in Bewegung versetzt. In eine Dynamik, in der nichts so bleibt, wie es ist. In der es um nicht weniger geht, als das Leben zu gewinnen. Das volle, das wahre, das echte Leben. Wir werden in eine Dynamik hineinversetzt, die die Macht hat, Hoffnung und Vertrauen zu wecken und die hilft, sich von falschen Bindungen, Gedanken und Verhaltensweisen zu lösen. Der Grund dafür ist in der Verkündigung Jesu eine unvergleichliche Nähe Gottes. Eine Nähe, die uns viel näher ist, als wir uns selbst jemals sein können. Eine Nähe, die ein innerstes Gehaltensein ermöglicht, das uns verändert. Die Jünger Jesu folgten, weil sie merkten, es geht nicht um eine Glaubensvariante, eine neue Lehre, eine Richtung. Hier geht es um das Ganze. Und die Weise, wie man dieser Dynamik, dieser Bewegung des Reichs Gottes Rechnung tragen konnte, war die Nachfolge. Liebe Gemeinde, wir nehmen heute eigentlich auch in der Kirche und unter Christen gegenwärtig kaum noch dieses Wort in den Mund, Nachfolge. Aber vielleicht ist genau das die entscheidende Frage, die sich heute wieder stellt, ob unser Glaube uns noch in eine Bewegung bringen kann. Ob er uns in Bewegung versetzen kann. Ob er noch fähig ist, unser Leben in eine Richtung zu führen. Oder ob er diese Kraft längst verloren hat. Ob er uns in die Lage versetzt, uns für oder gegen etwas zu entscheiden. Befragen wir uns selbst. Fällen wir noch Entscheidungen aus Glaubensgründen? Nachfolge bedeutet, der Glaube ist kein Bestand an Einstellungen, sondern er ist ein Weg. Es ist ein Weg, auf dem sich die Maßstäbe dessen, was wichtig ist und was weniger wichtig ist, verschieben. Ein Weg, auf dem sich das Wertesystem verändert. Und das hat nicht selten auch die Folge, dass wir uns von den Wertebezügen unserer Umgebung, unseres Milieus, unserer Freundschaften, ja, unserer Familie entfernen, lösen. Manchmal lösen müssen, um einen eigenständigen Weg gehen zu können. Und wir wissen alle, dass das besonders schwer ist. Denn es sind oft gerade die Menschen, mit denen wir aufgewachsen sind, mit denen wir leben, die uns emotional besonders nahe sind, die uns zögern lassen. Die Differenz zu denen, die zu uns gehören, empfinden wir als besonders gravierend und als besonders schmerzhaft. Deshalb ist die Versuchung so groß, zu schweigen, sich selbst zu verschweigen. Manchmal sind wir gegenüber unseren nächsten Menschen am sprachlosesten, was unser innerstes Anliegen angeht. Über die wichtigsten Themen des Lebens und Sterbens sind wir sprachlos. Es wird so oft geschwiegen, gerade darüber, gerade im nächsten Umfeld. Was wissen wir schon über das, was die Schwester oder der Bruder, die leibliche Schwester oder der leibliche Bruder, der Vater oder die Mutter wirklich glaubt? Gerade das Unausgesprochene, die unhinterfragte Norm kann so sehr binden, dass wir uns innerlich nicht mehr bewegen können. Denn wir wollen ja niemanden verraten und bleiben stehen. Wir folgen dem Ruf oder der Berufung nicht, die wir doch vernehmen. Familien- und Gruppentraditionen können sehr wertvoll und bereichernd sein, aber sie können manchmal das Heil werden, das Ganzwerden, den Gewinn des eigenen Lebens verhindern. Sie führen in Unfreiheit und Angst statt in Freiheit und Zuversicht. Manchmal müssen wir loslassen. Und dazu gehören manchmal auch die Bindungen alte Muster und Denkweisen, die mich hindern, weiterzugehen auf dem Weg, der zum Leben führt. Und manchmal ersteht dann, später vielleicht, auf eine ganz andere Weise eine gereifte Verbundenheit auf Augenhöhe. Eine Verbundenheit, die keine Fessel ist. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Die Frage der Nachfolge ist aber nicht nur für den Einzelnen relevant. Die Frage der Nachfolge wurde im Laufe der Geschichte immer dann besonders dringlich, wenn die Gesellschaft zunehmend von Werten und Maßstäben geprägt wurde, von Gedanken und Ideen, die dem Glauben und der Friedensbotschaft entgegenstand. Es gibt Zeiten, in denen Mächte und Kräfte aufeinanderprallen und sich am Ende herausstellen muss, welche Kräfte und welche Mächte letztlich das Feld behalten. Nicht umsonst hat Dietrich Bonhoeffer sein Buch mit dem Titel Nachfolge 1937 geschrieben. In einer Zeit, in der sich für die Christen und die Kirche die Lage zuspitzte und man Stellung beziehen musste, erkennbar werden musste gegen eine Ideologie, die selbst menschenverachtend war, die aber der christlichen Botschaft und den christlichen Kirchen vorwarf, das Volk zu spalten. Auch heute gibt es wieder Themen, die tiefe Risse bis in die Familien und Freundschaften hineinziehen. Die Flüchtlingspolitik war in den letzten 2 Jahren solch ein Thema, das tief gespalten hat und immer noch spaltet. In unserer Gegenwart ringen verschiedene Kräfte miteinander, es werden Weichen gestellt, Umgangskulturen geschaffen oder auch eingerissen, Entscheidungen getroffen. Sind wir den Menschen in dieser Gesellschaft nicht unserer Erkennbarkeit und Entschiedenheit als Christen schuldig? Haben sie nicht ein Recht darauf zu wissen, wem wir folgen, für was wir stehen? Das gilt nicht nur für einzelne aktuelle politische Fragen, es gilt für das Ganze unseres Lebens. Die Konflikte, die solche Erkennbarkeit nach sich ziehen, anzunehmen, ist der Preis. Und vielleicht wird es gerade in unserer Zeit mit den vielen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, darauf ankommen, dass wir wieder vielleicht konfliktfähiger werden und klarer. Diese Konfliktfähigkeit und Klarheit ist aber etwas anderes als die Überheblichkeit derer, die immer alles besser wissen und immer auf der richtigen Seite stehen. Vielleicht ist es heute die Herausforderung schlechthin, in der Sache klar zu sein und dennoch die Zugewandtheit zu denen nicht zu verlieren, denen wir widersprechen müssen. So wie Jesus selbst es ja gelebt hat. Er war kein Knecht der Leute und ihrer Meinungen, aber er war ein Diener aller Menschen. Liebe Gemeinde, mag uns der Ton fremd, ja befremdlich erscheinen an dem, der sonst die Friedfertigen selig pries. Dahinter steht der Ruf in die Freiheit. Die Freiheit derer, die sich auf den Weg machen, das Leben zu finden, das Gott verheißt. Diese Freiheit sucht den Frieden. Sie will nicht vor den Kopf stoßen, aber sie lässt sich nicht binden, weil sie dem vertraut, der das Ziel des Weges kennt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.